Wir befinden uns wieder in Kapitel 5 des Briefes an die Thessalonicher. Bitte schlagt eure Bibeln auf, diesmal bei Vers 19. Wir befassen uns mit den kurzen, staccato-ähnlichen Geboten des Apostel Paulus, die dieser zum Abschluss dieses Buches erteilt. Schnell hintereinander vermittelt er den sehr jungen Christen in Thessalonik einige Grundsätze des christlichen Lebens in Gebotsform. Wenn es erscheint, als ob diese Gebote, die in Vers 16 beginnen und bis Vers 22 gehen, eher schlicht und einfach sind, sollten wir bedenken, dass sie zwar auf einer Seite sehr einfach sind, aber auf der anderen Seite sind sie sehr tiefsinnig. Und wir müssen auch bedenken, dass es sich um eine Gemeinde aus recht jungen Gläubigen handelt. Die Gemeinde ist erst einige Monate alt und auch die Gläubigen dort sind erst seit wenigen Monaten bekehrt. Deshalb benötigen sie eine Zusammenfassung der Grundsätze des christlichen Lebens und müssen an diese erinnert werden. Dies geschieht, als Paulus am Ende der Epistel darüber redet, wie die Beziehung von Christen in der Gemeinde zum Herrn sein sollte. Er sprach davon, wie man eine gesunde Herde aufzieht. Und bei dieser Herdenmetapher ist er auf die Beziehung der Hirten zu der Herde eingegangen, die der Herde zu den Hirten und auch der Herde untereinander. Und jetzt spricht er darüber, wie die Schafe sich dem obersten Hirten gegenüber verhalten sollten, Gott selbst. Dabei beginnt er in Vers 16 mit einigen Geboten in Bezug auf unsere eigene geistliche Beziehung zum Herrn. In Vers 19 kommen wir jetzt zum vierten Gebot. Wir haben uns bereits mit drei Geboten beschäftigt. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Und drei Gebote, die den Willen Gottes in Jesus Christus uns zeigen. Jetzt kommen wir zum vierten Gebot. Sehr kurz, den Geist dämpft nicht. Das ist sehr direkt, wirklich nicht schwer zu deuten, erfordert jedoch genaues Verständnis, wenn wir es auf die Zeit anwenden wollen, in der wir leben. Nun, es gibt einige Kommentatoren, nach deren Empfinden Vers 19 in Wirklichkeit mit den darauf folgenden Versen zusammenhängt, dass es sich um einen Verweis auf den Missbrauch der charismatischen Gaben in der Gemeinde von Thessalonich handelt. Besonders, wenn man weiterliest und da steht die Weissagung, verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Sie sagen, dass das in Wirklichkeit eine Korrektur durch Paulus war, weil die Gemeinde ihre charismatischen Gaben missbrauchte. Diejenigen, die der Meinung sind, dass Paulus hier über diese charismatischen Gaben spricht, behaupten, dass er mit seiner Aussage den Geist dämpft nicht, meint, man solle die Ausübung bestimmter charismatischer Gaben bei Zusammenkünften der Gemeinde nicht unterdrücken. Nun, den Vers 20, die Weissagung verachtet nicht, und Verse 21 und 22 würden sie so deuten, dass alles, was gesagt wird, geprüft werden muss und das, was gut ist, behalten werden soll, während man sich von dem, was böse ist, fernhalten soll. Und so dreht sich, nach ihrer Meinung, dieser gesamte Abschnitt um charismatische Gaben. Die Gaben der Weissagung in der Gemeinde oder Worte der Erkenntnis, Worte der Weissagung vielleicht, oder das Zungenreden und dessen Deutung. Sie würden deshalb schlussfolgern, dass es in der Gemeinde in Thessalonich einen gewissen Missbrauch gab und dass Paulus auf diese Weise versucht, diese zu korrigieren. Die Verfechter dieser Theorie sagen damit, dass es in Thessalonich Probleme gab in Bezug auf diese geistlichen Gaben und dass sie den Anweisungen aus 1. Korinther 12, 13 und 14 keine Folge leisteten. Und dass Paulus dann jetzt an dieser Stelle in diesem Brief das Problem korrigiert. Die angeführten Argumente dieser Ausleger sind jedoch meiner Meinung nach überhaupt nicht Überzeugung. Eine Reihe von Gründen sprechen dagegen. Zunächst gibt es keinen zwingenden Grund, diesen Abschnitt so zu sehen und Vers 19 so zu deuten, dass Paulus hier mehr als nur ganz allgemein sagt, den Geist dämpft nicht. Dann gibt es keinen zwingenden Grund dafür, dass er in Vers 20 etwas anderes sagen wollte, als einfach, die Weissagung verachtet nicht. Dieses Wort wird sowohl für gesprochene als auch schriftliche Offenbarung benutzt. Paulus sagt einfach, wenn der Geist spricht, verachtet ihn nicht. Eine allgemeine Aussage. Auch in Vers 21 findet sich lediglich eine allgemeine Aussage. Ihr sollt kritisch sein und alles in Augenschein nehmen. Was gut ist, haltet fest. Was böse ist, davon haltet euch fern. Deshalb sehe ich diese Aufforderung als einfach unterschiedliche Gebote. Unabhängig voneinander. Verachtet die Offenbarung nicht, die durch Weissagung kommen, seien es schriftliche oder mündliche. Prüft alles in eurem Leben und wenn ihr etwas Gutes findet, haltet daran fest. Wenn ihr etwas Schlechtes findet, haltet euch fern davon. Das sind Grundsätze des christlichen Lebens. Es gibt also wirklich keinen zwingenden Grund, irgendwelchen Missbrauch in den Text hinein zu interpretieren. Ich bin davon überzeugt, dass Paulus, wenn es in einer so jungen Gemeinde wie Thessalonich Missbrauch gegeben hätte, leidenschaftlich daran gearbeitet hätte, Abhilfe zu schaffen. Paulus wusste sehr wohl, welche Schäden ein tatsächlicher Missbrauch hätte anrichten können. Er hätte nicht um den heißen Brei geredet. Er wäre nicht allgemein geblieben, wenn er beabsichtigt hätte, ein großes Problem in der Gemeinde anzusprechen. Wenn der Missbrauch zuerst in der Gemeinde in Thessalonich aufgetreten wäre, dann hätte Paulus ihnen das geschrieben, was er nämlich auch an die Korinther geschrieben hat. Die Thessalonicher konnten übrigens den Inhalt von 1. Korinther 12, 13 und 14 nicht wissen, denn diese Gemeinde war noch gar nicht gegründet und die Menschen in Korinth waren noch nicht einmal Christen. Die wurde erst danach gegründet. Es gab keine Christen dort und deshalb ist es auch sehr fraglich, dass diese Theorie irgendein Standbein hat. Deshalb müssen wir schlussfolgern, dass es hier kein derartiges Problem gab. Einfach ausgedrückt gibt Paulus hier schlichtweg mehrere Gebote der gleichen Art, die in Vers 16 begonnen hatten und die die Grundsätze der Beziehung eines Christen zu seinem Herrn zusammenfassen. Der Vers 19 ist ein einzelnes allgemeines Gebot. Dämpft den Geist nicht. In der nächsten Aussage wird offensichtlich davon ausgegangen, dass der Geist hinter prophetischen Aussagen steckt. Aber auch diese Aussage steht für sich allein. Lasst uns also diese Aussage, den Geist dämpft nicht, für sich allein betrachten, als ein allgemeines Gebot. Die Metapher ist sehr bildlich. Das Wort dämpfen bedeutet auszulöschen. Es bedeutet zu ersticken, zu hemmen oder, wie hier übersetzt, zu dämpfen. Übrigens ist Dämpfen löschen mit Wasser, Wasser draufgießen. Ja, Goethe hat das einmal so, ich habe mal nachgeschlagen, Goethe hat es so gebraucht. Heute reden wir nicht so von Dämpfen. Aber Dämpfen, daher kommt es im Deutschen. Aber das griechische Wort in Markus 9, 48 wird es für das Löschen eines Feuers benutzt. In Matthäus 25, Vers 8 beschreibt es das Erlöschen einer Öllampe. Das bedeutet es. Zu löschen, zu dämpfen, zu ersticken, Wasser auf ein Feuer zu schütten. Der Heilige Geist wird, wie ihr wisst, immer oder sehr häufig in der Schrift als ein Feuer dargestellt. Ein Beispiel dafür ist Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, als der Geist Gottes über die dortige Gemeinde kam, um wie gespaltene Feuerzungen zu erscheinen. Der Geist Gottes erscheint an einer anderen Reihe von Orten als Feuer. Ihr erinnert euch bestimmt daran, dass Paulus in seinem letzten Brief an Timotheus schrieb, dass er die Gnadengabe Gottes in sich wieder anfachen sollte. Mit anderen Worten, das Feuer war vorhanden, er sollte jedoch Holzscheite darauf werfen und es wieder anschüren, denn es flackerte nur noch schwach. Der Geist wird also bei mehreren Gelegenheiten als Feuer gesehen, als eine zündelnde Flamme. Und der Apostel sagt, schüttet kein Wasser auf diese Flamme, stickt, hemmt das Feuer nicht, bremst das Werk des Geistes nicht. Offensichtlich ist es möglich, das Werk des Heiligen Geistes zu dämpfen. Sonst wäre es nicht erforderlich, uns dieses Gebot zu geben. Es ist auch möglich, den Heiligen Geist zu betrüben. In Epheser 4, Vers 30 lesen wir, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und es ist auch möglich, sich den Heiligen Geist zu widersetzen. In Apostelgeschichte 7, 51 lesen wir von Personen, die sich dem Heiligen Geist widersetzen. Es ist auch möglich, dem Heiligen Geist zu lästern. In Matthäus 12, die Verse 24 bis 32 verurteilt Jesus die leitenden Pharisäer von Jerusalem, weil sie dem Heiligen Geist lästerten. Um genauer zu differenzieren, Ungläubige können lästern und sich dem Heiligen Geist widersetzen. Gläubige können den Heiligen Geist dämpfen und ihn betrüben. Was ist der Unterschied zwischen dämpfen und betrüben? Dämpfen ist das, was ihr dem Geist antut. Betrübnis ist das, was er auf eure Tat empfindet und wie er reagiert. Betrübnis beinhaltet die persönlichen Qualen des Heiligen Geistes, wenn ein Gläubiger das heilige Feuer dämpft, das der Geist in dessen Herzen entzündet hat. Ihr könnt also den Heiligen Geist nicht dämpfen, ohne ihn zu betrüben, und ihr werdet den Heiligen Geist nicht betrüben, sofern ihr ihn nicht dämpft. Also zwei Seiten desselben Problems. Eine beschreibt, was ihr tut, die andere beschreibt, was er tut. Ihr dämpft, er ist betrübt, weil ihr dämpft. Also, Schafe, die eine vorbildliche Beziehung zum obersten Hirten anstreben, als solche Schafe dürfen wir also den Heiligen Geist nicht dämpfen. Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz darüber unterhalten, worin das Wirken des Heiligen Geistes besteht und wie wir dieses Wirken dämpfen. Nun erinnert ihr euch, als der Tod unseres Herrn Jesus nahte und seine Kreuzigung unmittelbar bevorstand, da versprach er, einen anderen Helfer zu senden, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der genauso sei wie er selbst. Er versprach, dass der Heilige Geist kommen werde, nachdem er zum Vater hinaufgestiegen sei. Er versprach, dass er den Heiligen Geist senden und dieser die Rolle übernehmen würde, die Jesus bis dahin selbst inne hatte. Er, der Heilige Geist, ein weiteres Glied der Dreieinigkeit, Gott vom wahren Gott, werde kommen und die Rolle übernehmen, die Jesus im Leben der Jünger gespielt hatte. Effektiv sagt Jesus, ich war euer Lehrer, er wird euer Lehrer sein. Ich habe euch geleitet, er wird euch leiten. Ich war eure Quelle, er wird eure Quelle sein. Ich war euer Helfer, er wird euer Helfer sein. Ich war euer Tröster, er wird euer Tröster sein. Mit anderen Worten, der Heilige Geist wird die Rolle übernehmen, die er, Jesus Christus, innehatte. Er sagt, ich aber habe an eurer Seite gewirkt, er wird es in euch tun. Er wird das Feuer in euch sein, ich war es um euch herum. Und so versprach und sandte der Herr Jesus an Pfingsten und demzufolge jedem einzelnen Gläubigen, der jemals zu Christ kommt, den Heiligen Geist, damit dieser in jedem Gläubigen lebe. In allen Christen wohnt der Heilige Geist. Ist das nicht wunderbar? Er wirkt dort wie ein Feuer und dieses Feuer soll nicht gedämpft, sondern voll angefacht werden. Nun, es ist beängstigend und weit verbreitet, sowohl im Leben von Gläubigen als auch der Gemeinde Jesu Christi als Ganzem, das Feuer des Geistes zu dämpfen. Und der Heilige Geist wird heutzutage ernsthaft und erheblich gedämpft und ist deshalb überaus betrübt durch das, was in Gemeinden geschieht. Da sehen wir den Mystizismus der charismatischen Bewegung, die zwar verspricht und vorgibt, das Wirken des Heiligen Geistes zu erhöhen, in Wirklichkeit jedoch seine Pläne für unsere Heiligung löscht, dämpft und hemmt. Und ich weiß, das ist schwer zu sagen und vielleicht auch schwer zu hören oder auch vielleicht schwer zu glauben, denn wenn es etwas gibt, das wir als wahr über die charismatische Bewegung anzunehmen geneigt wären, wäre es, dass sie vor allen anderen den Heiligen Geist erhöhen, oder? Die Charismatiker reden ständig über den Heiligen Geist. Sie reden ständig über die Gaben des Geistes. Sie reden ständig über die Macht des Geistes. Sie beschäftigen sich intensiv mit der Theologie des Heiligen Geistes, die sie auf ihre Art weiterentwickelt haben. Aber Tatsache ist, egal wie viel sie über das Wirken des Heiligen Geistes auch sprechen, sie dämpfen in Wirklichkeit die wahre Heiligung des Geistes, indem sie ihn falsch repräsentieren und einen falschen Ersatz für das Original bieten. So wird der Heilige Geist ernsthaft gedämpft. Die Charismatiker haben den Heiligen Geist auf eine Art göttlichen Geist aus der Flasche reduziert, der nur Dinge tut, die sichtbar, fühlbar oder hörbar sind. Wenn man sie nicht sehen kann, fühlen oder hören kann, hat er sie nicht getan. Und er tut diese Dinge auf Abruf. Obwohl die charismatische Bewegung also vom Heiligen Geist besessen ist, dämpft sie in Wahrheit gleichzeitig die wahre Heiligung des Geistes. Und wenn man einen falschen Maßstab der Heiligung, einen falschen Maßstab der Geistlichkeit festlegt, dämpft man den Geist. Nun, die seit ein paar Jahrzehnten existierende Besessenheit mit Psychologie dämpft genauso das Wirken des Geistes, denn diese ersetzt das Original durch einen falschen Vorgang. Sie ersetzt menschliche Weisheit, menschliche Ressourcen, menschliche Macht, verpackt in menschliche Techniken als Pfad zur Lösung geistlicher Probleme. Sie lehnt die einzig wahre Macht ab, den einzig wahren Problemlöser, den Heiligen Geist, der einzig und allein die Sünden unseres Lebens heilen und uns heilig machen kann. Und wir müssen uns die Frage stellen, brauchen wir den Heiligen Geist oder benötigen wir einen Therapeuten? Viele moderne Gemeinden bestätigen zwar durchaus, dass sie an den Heiligen Geist glauben würden, würden jedoch antworten, wir bräuchten einen Therapeuten. Psychologische Heilung ist zu einem Ersatz für das vom Geist erfüllte Leben geworden. Welchen Sinn hat es, den Trost des Heiligen Geistes zu suchen, wenn tief verwurzelte Probleme schließlich nur von einem ausgebildeten Psychologen behandelt werden können? Oder wenn Menschen ihr Leben nur in den Griff bekommen, wenn sie sich auf ihre Kindheit zurückbesinnen? Oder wenn die Antworten auf unsere schlimmsten Schmerzen tief in uns verborgen sind? Was nutzt da der Heilige Geist? Nun, wenn all das stimmt, brauchen wir keinen Fürsprecher, sondern einen Therapeuten. Und genau das ist der Weg, den viele Gemeinden eingeschlagen haben, und so wird der Geist gedämpft. Der Einfluss der Unmengen von christlicher und weltlicher Psychologie sind heute überall wahrnehmbar. In Gemeinden werden die Menschen mit ihren Problemen zu Psychologen oder gar Psychiatern geschickt, weil die Seelsorger und Pastoren entweder nicht in der Lage sind, geistliche Hilfestellung zu leisten, oder man ihnen einfach erst gar nicht vertrauen will. Die Welt sei ja heute angeblich so komplex, dass ein einfacher Pastor diese Aufgabe gar nicht übernehmen könne. Wenn Hirten ihre seelsorgerlichen Aufgaben wahrnehmen, dann hagelt es an Kritik. So wird laut, dass die Empfehlung, sich auf das Bibelstudium, Gebete und den Dienst des Heiligen Geistes zu verlassen, so ist, als klebe man nur ein Pflaster auf, wenn stattdessen eine Operation erforderlich ist. Christ zu werden, allein löst er ja auch nicht die Probleme. Ich sage nur, wie bitte? Das Bibelstudium, Gebet und der Dienst des Heiligen Geistes sollen ein Pflaster darstellen? Psychologie hingegen die gründliche Chirurgie? Das Gegenteil entspricht der Wahrheit. Psychologie ist das Pflaster und das Wort, Gebet und die Macht des Geistes sind die gründliche Chirurgie. Aber das ist die Auffassung, die in der Gemeinde nur allzu weit verbreitet ist. Man sagt, es sei eine grob vereinfachte Antwort, dass sich viele der Probleme einfach auf Sünde zurückführen lassen. Ist das wirklich grob vereinfacht oder ist es die Wahrheit? Schließlich glaubt man auch hier, dass der Geist des Wortes und des Gebetes, der Dienst des Heiligen Geistes bei den schwer Verwundeten lediglich einer heilenden Salbe gleicht, wenn tatsächlich ein schwerer operativer Eingriff nötig wäre. Die Bibel, Gebet und der Dienst des Heiligen Geistes sind also Salbe auf dem Problem. Sie heilen es nicht. Zur Heilung müssen wir tiefer gehen, als nur geistliche Ressourcen führen können. So behaupten es heute nicht wenige. Nun, das sind wirklich erstaunliche Aussagen. Es reflektiert nichts weiter als einen evolutionären, atheistischen Freudianismus, der besagt, dass Menschen so und nicht anders sind, weil sie eine ganze Menge Müll in ihrer Persönlichkeit angesammelt haben, der unter der Oberfläche liegt und irgendwie wieder gekäut werden muss, damit sie geheilt werden. Dies, meine Lieben, hat natürlich mit biblischen Daten überhaupt nichts zu tun. Es hat keinerlei Zusammenhang mit dem Wirken des Geistes. Nun, ein Anhänger dieser Ansicht schrieb einmal, Zitat, der christliche Psychologe wurde geschult und ist besser in der Lage, die Wurzel dieser schwerwiegenden Probleme zu erfassen. Ein Freund oder guter Zuhörer ist nicht sehr hilfreich, weil das Problem zu tief verwurzelt ist. Und ein Pastor, der eine ganze Gemeinde hat, um die er sich kümmern muss, wie um alles in der Welt, könnte er die Zeit rechtfertigen, die erforderlich wäre, um sich mit nur einigen wenigen in der Gemeinde zu befassen. Das Leben wird komplexer und Beziehungen deshalb brüchiger. Zitat Ende. Es geht hier um eine weit verbreitete Einstellung, dass die Bibel sich nur oberflächlich mit Dingen befasst und dass die tiefe Heilung, die jemand braucht, erst dann möglich ist, wenn wir die Schichten psychologisch und therapeutisch freilegen können, um zu sehen, was sich darunter verbirgt. Aber suchen diese Menschen wirklich die Antwort bei der richtigen Quelle? Sind sie wirklich auf die richtige Antwort eingestellt? Gibt es denn wirklich jemanden, der besser ausgerüstet ist als der Heilige Geist? Sagen wir hier etwa, dass Gott, wenn er gewusst hätte, was wir jetzt wissen, uns nicht den Heiligen Geist gegeben hätte, um uns auf den Pfad der Vollkommenheit zu führen, sondern vielleicht einen persönlichen Psychiater gegeben hätte? Hat Gott irgendwie groß gelitten, weil er leibhaftig auf der Erde war, bevor Sigmund Freud kam? So viele Menschen haben dieser Auffassung Glauben geschenkt und sie ist keineswegs neu. Sie lässt sich bis auf das dritte Kapitel im Galaterbrief zurückverfolgen. Und dort sagt Paulus in Vers 3, Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Habt ihr irgendeine menschliche Technik, Methode, Therapie oder etwas gefunden, auf das ihr euch für die tief verwurzelnden Probleme verlasst, weil der Geist das nicht kann? Ist das nicht lächerlich? Ihr habt im Geist angefangen und jetzt denkt ihr, ihr könntet im Fleisch vollendet werden? Was meint ihr damit? Denkt einmal darüber nach. Glaubt ihr, dass der Heilige Geist die Erlösung herbeiführen kann? Ja, glauben wir. Die Verwandlung, die Rechtfertigung. Der Heilige Geist kam in euer Leben, verwandelte euch durch die Kraft des Evangeliums vom Tod zum Leben, von der Dunkelheit zum Licht, von der Hölle zum Himmel, vom Kind Satans zum Kind Gottes, von der Sünde zur Heiligkeit. Der Heilige Geist kam und hat all das getan. Aber er kann keine Heiligung bewirken? Ihr glaubt, dass der Heilige Geist mächtig genug war, um euch eurer Sünden zu überführen, oder? Ihr glaubt, dass der Heilige Geist mächtig genug war, euch aufgrund eines Gefühls der Schande über eure Sünde und der Furcht vor dem Zorn Gottes zur Buße zu bewegen, euch von eurer Sünde abzuwenden und dann schließlich auch Christus zu folgen, oder? Ihr meint, der Geist war mächtig genug, das Evangelium zum Leben zu erwecken, damit es zu euch, die ihr geistlich tot wart, als Wahrheit kommen könne. Und ihr meint, dass der Geist Gottes mächtig genug war, euch zu erneuern, euch ganz neu zu schaffen. Er war in der Lage, den Samen des Lebens in euch zu sehen, dass er all das tat, aber jetzt eure Probleme nicht bewältigen kann? Irgendwas stimmt da nicht. Mir scheint, dass die schwierigste Arbeit bereits erledigt ist. Und als ihr errettet wurdet, im Moment eurer Bekehrung, bewirkte der Geist Gottes eine komplette Umkehr und eine Erneuerung eures Herzens. Es gab eine radikale Verwandlung auf wunderbare und auf übernatürliche Weise. Sie sonderte euch ab, diese Verwandlung, weg von der Sünde und hin zu Gott. Sie machte euch zu einem Bestandteil des Leibes Christi. Der Heilige Geist kehrte dauerhaft bei euch ein. Er verlieh euch eine Gabe für geistlichen Dienst. Er gab euch Heilsgewissheit und versiegelte euch für die ewige Herrlichkeit. Er füllte eure Herzen mit der Liebe Gottes, machte euch zu wahren Anbetern Gottes und zu Menschen, die andere lieben. Er tat all das zum Zeitpunkt eurer Rettung. Und Paulus sagt zu den Galatern und anderen, die einen ähnlichen Unverstand aufweisen, wollt ihr mir erzählen, dass er all das getan hat und ihr ihm jetzt nicht für den Rest vertrauen könnt? Macht keinen Sinn, oder? Wollt ihr mir sagen, dass ihr euch in irgendeiner menschlichen Quelle zugewandt habt und jetzt denkt, der Heilige Geist sei nur ein Pflaster für die Probleme des Lebens, während Psychologie gründliche Chirurgie sei? Das ist absolute Torheit. Lasst uns betrachten, worin das Wirken des Geistes besteht Wir haben über die Tatsache gesprochen, dass der Geist in der christlichen Kultur heutzutage betrübt wird und gedämpft wird. Einmal durch den Mystizismus der charismatischen Bewegung, aber auch durch Psychologie. Und ihr könnt hier den Pragmatismus noch hinzufügen. Es gibt Menschen, die den Heiligen Geist dämpfen, indem sie kraftvolle Predigen durch Manipulation ersetzen. Kraftvolle Lehre und Auslegung der Schrift durch Unterhaltung. Sie denken, dass die Gemeinde nicht durch die Kraft des Geistes wächst, sondern durch die Geschicklichkeit kreativer, unternehmerischer Aktivitäten. Dadurch wird der Geist gedämpft. Nun, wir könnten noch viel dazu sagen, aber die Zeit läuft weg. Ich möchte jetzt vom großen Gesamtbild zu uns und zu euch kommen, zu mir kommen. Was will der Heilige Geist in mir tun, dass ich dämpfen kann? Ganz einfach gesagt, er will euch auf einen Pfad voranbringen, der euch zunehmend heiliger macht. Er will euch absondern, das heißt nämlich Heiligung. Er will euch mehr und mehr von der Sünde absondern und je weiter ihr von eurer Sünde entfernt seid, umso näher kommt ihr Gott. Es ist einfach ein Prozess der Absonderung. Er möchte in euch bewirken, dass ihr immer weniger sündet, immer weniger der Versuchung erliegt, euch immer weniger mit der Welt beschäftigt, immer weniger Opfer des Fleisches seid und euch immer stärker nach Gott sehnt. Das ist der normale Verlauf der Heiligung. Das ist eine Entwicklung in Richtung Heiligkeit und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und das Ziel all dessen, das perfekte Ziel all dessen ist ja natürlich Jesus Christus. Ich jage nach dem Ziel, nach dem Preis und das ist Jesus Christus. Ich will wie Christus sein, das ist mein Ziel und mein Preis. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Paulus sagte in Galater 4, Vers 19, ich werde Schmerzen leiden, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und in Kolosser lesen wir, wir predigen, lehren und warnen jeden Mann, um jeden Mann perfekt in Christus darzustellen. Wir wollen Christus gleichen. Wir wollen, dass ihr das Maß der vollen Größe des Christus erreicht, heißt es Epheser 4, 13. Der Heilige Geist will euch also von dort, wo ihr seid, zur Christusähnlichkeit bringen, auf einem Pfad zunehmender Heiligkeit, das ist Heiligung. Es ist einfach ein Absonderungsprozess, zunehmende Absonderung, das will er tun. Heiligkeit war wie ein Samenkorn, das zur Zeit eurer Errettung gepflanzt wurde und jetzt wächst. Und während es wächst, trägt es immer mehr Früchte und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Es ist ein Werk des Geistes in eurer Seele, durch das ihr geläutert, gereinigt und gesäubert werdet von der Unreinheit der Sünde, während ihr dem Abbild Gottes zunehmend ähnlicher werdet. Oder kürzer gefasst, es sei die universelle Erneuerung unseres Wesens durch den Heiligen Geist zum Abbild Jesu Christi. Nun, das ist es, was der Geist tun will. Psychologie kann das nicht bewirken, menschliche Weisheit kann das nicht bewirken, nichts und niemand außer dem Heiligen Geist kann das wirken. Ihr könnt den Geist im Verlauf dieser Heiligung dämpfen, durch den Einsatz oder Ersatz ekstatischer Erfahrungen, Emotionen, Gefühle, Methoden, Therapien oder technische Mätzchen, irgendwelche Formeln oder was auch immer, Pragmatismus, mystisch-intuitive, durch das selbstgeführte Erfahrungspsychologie, Emotionen, Gefühle, all das wird nie tun, was der Geist bewirken soll und was er allein bewirken kann. In diesem heiligen Prozess gibt es eine Handvoll Dinge, die wir uns anschauen wollen, die der Heilige Geist in euch tut, die ihr wissen müsst. Sie sind Bestandteile dieses Prozesses. Sie machen diesen Prozess aus. Erstens, der Heilige Geist erleuchtet das Wort. Er erleuchtet das Wort. 1. Petrus 2, Vers 2 besagt, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Ihr wachst durch das Wort. Wenn ihr euch auf diesem Pfad der Heiligung voranbewegt, abgesondert von Sünde und zu Gott hingewandt, dann wird dieser Wachstumsprozess, diese Entwicklung durch das Wort hervorgebracht. Ihr nehmt die Wahrheit in euch auf. Ihr wisst, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Mund des Herrn hervorgebracht wird. Und das ist sein Wort. Ihr ernährt euch vom Wort und dadurch wachst ihr. Jetzt ist der Geist die ausführende Kraft des Wortes. Ihr erinnert euch sicherlich, dass der Geist der Autor des Wortes ist. Aber nicht nur das. In 1. Johannes 2, Vers 20 und 27 lesen wir, dass er als Salbung in uns wohnt. Dass er eine Salbung ist und wir deshalb keine menschlichen Lehrer nötig haben. Mit anderen Worten, verfasste der Geist nicht nur die Schrift, sondern er wohnt in uns als Erleuchter des Wortes, als Ausleger der Schrift. Und das ist von zentraler Bedeutung. Und Pascal hat uns das ausgelegt. Er erschließt uns das Wort. Deshalb sagt Jesus in Johannes 14, Vers 26 und 16, Vers 13 und 14, ich werde euch den Geist senden. Er ist der Geist der Wahrheit. Er wird euch in die Wahrheit führen. Er wird euch die Wahrheit zeigen. Er wird von dem Meinem nehmen und euch verkündigen. Nun geht einmal für einen Moment in 1. Korinther zurück. 1. Korinther Kapitel 2 und auf Vers 9. Da werde ich noch auf ein paar andere Verse hinweisen. 1. Korinther 2, Vers 9 enthält eine überaus wichtige Aussage, wie es geschrieben steht, heißt es da, sagt Vers 9 und bezieht sich hier auf Jesaja 64 und 65. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Nun, an dieser Stelle halten wir inne. Für diejenigen, die Gott lieben und kennen, hält Gott wunderbare Dinge bereit. Sie beziehen sich alle auf den Prozess der Heiligung. Segen und Herrlichkeit. Gott hat diese Dinge vorbereitet. Aber nimm bitte zur Kenntnis, dass es zwei Arten gibt, auf die wir diese Dinge nicht erkennen können. Zwei Arten, wie wir sie nicht erkennen können. Man kann sie weder sehen noch hören. Das ist die erste Art. Wir schlussfolgern deshalb, dass die große geistliche Realität, große geistliche Wahrheit sich nicht empirisch erfahren lässt. Empirismus ist einfach eine Methode der Beobachtung, der objektiven Beobachtung. Sie sind in unserer Welt nicht zu erkennen. Man kann sie weder sehen noch hören. Der menschliche Verstand kann diese großen geistlichen Wahrheiten nicht anhand wissenschaftlicher Methoden ergründen. Keine objektiv berechnete, wissenschaftliche, wahrnehmbare Methode kann diese Dinge hervorbringen. Habt ihr das gehört? Sie sind dem menschlichen Intellekt nicht anhand von menschlichen wissenschaftlichen Prozessen zugänglich. Sie können nicht empirisch ergründet werden. Zweitens, sind sie auch nicht irgendwie in euer Herz gekommen, auf irgendeine mystische Art und Weise. Sie sind daher weder objektiv noch subjektiv zugänglich. Ihr könnt sie weder empirisch noch intuitiv erkennen. Ihr könnt nicht über ein Gefühl zur Wahrheit gelangen. Ihr könnt nicht über eine Emotion zur Wahrheit Gottes kommen. Ihr sagt nicht, wie so viele Menschen, nun, ich weiß schließlich, was ich glaube. Ihr könnt die Wahrheit Gottes nicht erkennen, die euch wachsen lässt, die euer Lebenselixier ist, die euch heiligt, die euch in diesem Absonderungsprozess zunehmend heiliger macht, Christus ähnlicher. Ihr könnt sie weder durch externe Beobachtung noch durch interne Intuition erkennen. Sie ist nicht zugänglich. Der einzige Weg, wie wir sie erkennen können, wird in Vers 10 beschrieben dort. Uns aber, heißt es, uns aber hat es Gott geoffenbart. Durch wen? Seinen Geist. Der Geist Gottes verfasste nicht nur die Schrift, er erleuchtet die Schrift und er macht sie für uns lebendig. Es gibt keine legitime Erfahrung, keine geistliche Erfahrung, keine legitime christlich-geistliche Erfahrung, die nicht eine emotionale Reaktion auf das eine oder andere des Spektrums der Wahrheit ist, die im Wort geoffenbart wird und in unserem Herzen durch den Geist zum Leben erweckt wird. Wenn ihr zum Beispiel eine Zeit der ungewöhnlichen, anormalen oder abnormalen, was ich als transzendente Freude bezeichnen würde, durchlebt, seid ihr vor Freude überwältigt. Ihr singt Psalmen und Lobgesänge, ihr vergießt vielleicht Freudentränen, ihr seid überwältigt vom Gefühl des Wohlbefindens. Eure Emotionen über die Freude, dass ihr errettet worden seid, sprudeln nur so über. Der Grund dafür ist nicht irgendetwas Intuitives, das aus euch herausströmt, sondern es ist die Tatsache, dass ihr die Wahrheit kennt, die sich auf eure Reaktion bezieht. Und weil der Geist Gottes diese Wahrheiten in eurem Verstand zum Leben erweckt und das wiederum eure Emotionen beschwingt hat. Das geschieht nicht in einem Vakuum. Und die Art emotionaler Erfahrungen, die nichts weiter sind als Emotionen in einem Vakuum, sind nicht wahre christlich-geistliche Erfahrungen. Punkt aus. Wenn wir jedoch das andere Ende des Spektrums betrachten, die Zeiten von tiefer Traurigkeit und Kummer, von Weinen und Tränen, kommen die daher, dass ihr wisst, dass etwas in eurem Leben nicht stimmt und der Geist euer Empfinden dafür sensibilisiert hat und eure Emotionen an ihre Grenzen gestoßen sind bei dem Versuch, mit dieser Sensibilisierung durch den Geist Gottes im Zuge dieser Überführung klarzukommen. Und so schrieb der Geist Gottes das Wort. Der Geist Gottes als Salbung legt das Wort aus. Während wir es sorgfältig hoffentlich studieren und der Geist Gottes kommt dann und macht es lebendig. Das alles in uns hervorbringt vom tiefen Kummer über Sünde bis zu alles übersteigender Freude und Lob durch das berauschende Gefühl der Wahrheit. Das ist sein Werk. Und so bringt er uns voran. Und das Wort steht im Zentrum all dessen. Im Psalm 19 lesen wir, dass das Wort die gesamte Person verwandelt. Das Wort macht den einfachen Menschen weise. Das Wort erfreut das Herz. Das Wort erleuchtet die Augen. Das Wort währt ewig. Das Wort bringt umfassende Gerechtigkeit hervor. Es bewirkt alles. Es wurde uns gegeben, um uns zu belehren, zu überführen, zurechtzuweisen und zu erziehen, damit wir zu jedem guten Werk völlig zugerüstet sind. Der Geist steckt also im Wort als dessen Verfasser und Ausleger und agiert durch das Wort bei dessen Anwendung und er erweckt es in unserem Herzen zum Leben. Preis den Herrn. Das ist es, was er tut, um uns von der Sünde zur Heiligkeit zu führen, indem er das Wort für uns lebendig macht. Das ist sein Werk. Aber ihr könnt dieses Werk dämpfen. Wie? Indem ihr das Wort nicht studiert, um euch Gott als bewährt zu erweisen, indem ihr die Schrift falsch handhabt und sie nicht recht teilt, indem ihr sie nicht mit Sanftmut annehmt, wie Jakobus 1, Vers 21 besagt. Ihr könnt den Geist dämpfen, indem ihr das Wort nicht auf euer Leben anwendet und somit nur zu Hörern des Wortes werdet, statt zu Tätern. Ihr könnt es dämpfen, indem ihr es nicht in eurem Herzen bewahrt, indem ihr es nicht sorgfältig studiert, indem ihr nicht danach strebt, indem ihr es nicht reichlich in euch wohnen lasst, wie Paulus es in Kolosser 3 sagte. Nun, es gibt eine zweite Sache, die der Heilige Geist tut. Indem er uns auf dem Pfad der Absonderung zur Heiligung voranbringt, bringt er uns Gott näher. Das ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres geistlichen Wachstums. Wir brauchen Zeit mit Gott. Wenn ich Gott zunehmend näher kommen möchte, wenn die Beziehung immer enger und fruchtbarer und vollkommener werden soll, dann muss ich Zeit mit Gott verbringen. Und deshalb ist es das Werk des Geistes, mich in diese Richtung zu ziehen. In Römer 8 lesen wir, dass der Heilige Geist es ist, der uns zu dem Aufruf "Abba, Vater" leitet. Es ist der Heilige Geist, der uns zu der Überzeugung bringt, dass wir Kinder Gottes sind. Paulus sagt wieder in Galater 4, 6, es ist der Heilige Geist, der uns ausrufen lässt, "Abba, Vater." Das bedeutet Papa oder Vati und ist ein Kosename oder ein Begriff der Zuneigung, ein Begriff der Intimität. Der Geist will das. Der Geist will uns zum Gebet führen, zur Gemeinschaft mit Gott. Wir sollen ihm als liebende Kinder mit einem liebenden Vater entgegenlaufen. Die beiden Texte, die uns zum Thema "Abba, Vater" belehren, sind übrigens interessant. Im Römerbrief will der Geist uns Gott näher bringen, um uns Heilsgewissheit zu geben. Damit wir die wunderbare, berauschende Gewissheit haben können, dass wir Kinder Gottes sind und er uns so sehr liebt. Der Text im Galaterbrief betont diese Gewissheit nicht. Im Galaterbrief will der Geist uns Gott nicht um der Gewissheit willen näher bringen, sondern wegen der Ressourcen. Wir müssen zum Wort gehen, damit wir nicht nur in den Genuss der Gemeinschaft mit Gott kommen können, sondern damit wir auch das Wort als Ressource für unsere Bedürfnisse anzapfen können. Einerseits rufen wir Abba Vater, weil wir einfach die Beziehung zelebrieren wollen. Andererseits rufen wir Abba Vater, weil wir dringende Bedürfnisse haben. Und darin ähnelt ihr euren Kindern sehr. Manchmal kommen unsere Kinder zu uns, weil sie einfach nur mit uns kuscheln wollen. Und ein anderes Mal kommen sie zu uns, weil sie etwas unbedingt brauchen. In beiden Fällen rufen wir Abba Vater. Was will der Geist tun? Paulus sagt, es ist der Geist, der in unserem Herzen agiert und uns veranlasst, Abba Vater zu rufen. Es ist der Geist, der uns diese Neigung zur Gemeinschaft und Intimität mit Gott gibt. Der Gott von einem distanzierten Gott, wie er es in den Religionen der Welt ist, zu einem Gott der Liebe und des Mitgefühls und der Fürsorge macht. Zu einem verständnisvollen Gott, der uns mit seiner Liebe umgeben will. Intimität mit Gott ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Wachstums. In dem Prozess des geistlichen Wachstums und der Heiligung, bei dem ich mich der Heiligkeit annähere, erlerne ich Gott zunehmend besser kennen. Das war der Aufschrei von Paulus, dass ich Gott erkennen möge. Das ist das Verlangen meines Herzens. Ich will ihn besser erkennen. Ich will ihn mehr lieben. Und der Geist treibt uns in diese Richtung voran. Er bringt uns in immer nähere Gemeinschaft mit Gott. Deshalb lässt er Schwierigkeiten in unserem Leben zu, weil es Schwierigkeiten sind, die uns die Gemeinschaft mit Gott suchen lassen. Das ist, meine Lieben, von zentraler Bedeutung. Nun, auch hier, ihr könnt den Geist dämpfen, indem ihr die Schwierigkeit des Lebens nicht akzeptiert, indem ihr einfach verbittert oder verärgert seid, indem ihr nicht betet, indem ihr keine Gemeinschaft mit Gott habt. Ihr könnt das Werk des Geistes dämpfen durch den Mangel eurer Anbetung, indem ihr nicht bereit seid, ihm eure Sorgen zu übergeben. Ihr könnt das Werk des Geistes dämpfen, indem ihr euch auf eure fleischliche Macht verlasst, indem ihr bei euren menschlichen Ressourcen bleibt und sagt, ich wende mich für nichts an Gott. Ich habe alles, was ich brauche. Ich komme selbst damit klar. Ihr könnt ihn dämpfen, indem ihr euch unzulänglich fühlt und nicht auf Gottes Liebe vertraut und sagt, wenn ich gehe, liebt er mich nicht. Indem ihr nicht darauf vertraut, dass er für euch sorgt. Er hat nicht das, was ich brauche. All das und noch mehr würde das Werk des Geistes und sein Wirken dämpfen. Nun, es gibt eine dritte Sache, die er tut, die uns Christus ähnlicher macht. Er, der Heilige Geist, verherrlicht Christus uns gegenüber. Er verherrlicht Christus uns gegenüber. Ihr sagt dann jetzt vielleicht, warum tut er das? Weil das Ziel eurer Heiligkeit darin besteht, so wie Christus zu sein. In Galater 4,19 sagt Paulus, er leide Schmerzen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Es geht darum, so wie Christus zu werden. Wenn wir ihn sehen, wie er ist, werden wir so sein wie er. Und wenn wir wie Christus werden wollen, muss ich wissen, wie er ist. Wenn wir in 1. Johannes 2, Vers 6 sagen, wir wandeln in ihm, dann sollen wir auch so wandeln, wie er es tat. Wenn wir sagen, dass wir in ihm bleiben, dass wir ihm gehören, dass wir seine Kinder sind, dann sollten wir auch so wandeln, wie er es tat. Und das zu tun, müssen wir sehen, wie er wandelte. Was also tut der Geist? Er zeigt uns Christus. Er verherrlicht Christus für uns. In Johannes 15, 26 und Kapitel 16, 14 und 15 sagte Jesus, wenn der Geist käme, werde er Zeugnis von ihm geben. Er werde Dinge von dem Sein nehmen und verkündigen. Das wird er tun. Er wird mich euch zeigen, sagt Jesus. Er wird mich euch offenbaren. Ich bin gekommen, um den Vater zu offenbaren. Der Geist ist gekommen, um mich zu offenbaren. Er wird mich euch zeigen. Der Geist bringt Leute immer dazu, Jesus Christus Herrlichkeit beizumessen. 1. Korinther 12, 3. Niemand, der im Geist Gottes Rede ist, nennt Jesus verflucht. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Er misst Christus immer die Herrschaft bei. Er verherrlicht Christus immer. Und so will er, dass wir auf die Herrlichkeit Christi blicken. Er will, dass wir denjenigen sehen, der das Ziel unserer geistlichen Entwicklung ist. Nun seht euch einmal den Vers in 2. Korinther 3, Vers 18. Ein wunderbarer Vers. 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, wir alle, das heißt gläubige Christen, haben ein unverhülltes Angesicht. Und Paulus sprach hier über Moses und über die Herrlichkeit Gottes auf dem Antlitz des Moses, als er auf den Berg ging und die Herrlichkeit Gottes schaute, die sein gesamtes Gesicht erstrahlen ließ, sodass er es dann bedeckte. Hier sagt er, wir haben keinen Schleier. Wir haben nichts, das zwischen uns und der Herrlichkeit steht. Es gibt kein Hindernis. Christus hat den Schleier eliminiert und wir schauen quasi in einen Spiegel und sehen die Herrlichkeit des Herrn. Das ist eine großartige Aussage. Was ist dieser Spiegel, der die Herrlichkeit des Herrn reflektiert? Er ist Folgendes. Es ist das Wort Gottes. Hier sehen wir es, das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes studieren, strahlt die Reflexion der Herrlichkeit Jesu Christi davon aus. Es ist egal, ob ihr vom Alten oder vom Neuen Testament redet. Christus ist überall das Thema. Und wenn ihr das Wort Gottes ohne Scheuklappen betrachtet und ohne Schleier, da ihr in Christus seid, und wenn ihr das in das Glas schaut, das die Herrlichkeit des Herrn in eurem Gesicht reflektiert, wenn ihr das tut, pass auf, dann werdet ihr in dasselbe Bild verwandelt. Seht ihr, beim Studium von Wort Gottes und der Herrlichkeit des Herrn wird unser Herr Jesus Christus uns enthüllt. Er kommt quasi lodernd aus dem Spiegel des Wortes, blendet uns manchmal fast wie Moses, der in die Felsenkluft ging und die ganze Herrlichkeit schaute. Wenn wir die Herrlichkeit Christi erblicken, die uns im Wort geoffenbart wird, werden wir von dieser Herrlichkeit verwandelt. Und dann sagt er, von einer Ebene der Herrlichkeit zu der nächsten Ebene der Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wer tut das? Ratet mal, wer das tut. Am Ende des Verses, der Geist des Herrn. Das ist das Werk des Geistes. Das ist sein Werk. Würden wir das dämpfen wollen? Sicherlich nicht. Wollen wir das ersticken oder hemmen? Der Geist verwandelt uns. Das Wort verwandelt uns. Und das Wort, das hier steht, verwandelt, ist übrigens das gleiche Wort, das auch mit verklärt übersetzt wurde in Matthäus 17. Und es beschreibt Jesus, als er auf dem Berg war und vor ihnen verklärt wurde, vor den Jüngern. Und das war höchst ungewöhnlich. Die Herrlichkeit des Herrn war auf dem Gesicht von Moses erschienen. Das war außen. Aber Jesus offenbart seine Herrlichkeit, die innen drin war. Was Paulus hier sagt, ist ziemlich beachtlich. Er sagt, ihr als Gläubige seid mehr wie Jesus als wie Moses. Weil die Herrlichkeit nicht nur äußerlich ist, sondern von innen herauskommt. Ihr werdet buchstäblich innerlich verwandelt, innerlich verklärt zu derselben Form der Herrlichkeit, die Jesus durch das Werk des Heiligen Geistes an den Tag legte. In diesem Prozess, bei dem der Geist euch auf dem Pfad der Heiligung voranbringt, will er also das Wort für euch erleuchten. Das ist das Wort, das euch wachsen lässt. Er will, dass ihr dem Vater näher kommt und damit auf dem Pfad der Intimität voranschreitet, der euch wiederum auch wachsen lässt. Und er will euch Christus in so lodernder Herrlichkeit Offenbarung, dass ihr das Abbild dessen, wohin er geht, deutlich seht. Während ihr euch auf dieses Abbild konzentriert und in Wunder, Liebe und Lob versunken seid, werdet ihr feststellen, dass der Geist Gottes euch unaufhaltsam auf dem Pfad der Christusähnlichkeit voranbringt. Was für ein wunderbarer Gedanke. Leider könnt ihr auch das hemmen und dämpfen. Aber auch, indem wir einfach nur das Wort nicht studieren. Indem ihr die Schönheit Christi einfach nicht seht. Wenn wir die Bibel nicht benutzen, um all eure Probleme zu lösen und nicht einfach Christus durch sie offenbar werden lasst, dämpft ihr den Geist. Indem ihr nicht demütig seid und zugebt, dass ihr so weit von der Herrlichkeit Gottes entfernt seid, dass ihr seine Herrlichkeit dringend sehen müsst und zu einer Ebene der Herrlichkeit gelangen müsst. Geistlicher Stolz wird euch zurückhalten. Mangelnde Demut wird euch zurückhalten. All diese Dinge werden das Werk des Geistes dämpfen, hemmen, behindern und ihn betrüben. Viertens will der Heilige Geist euch in diesem Entwicklungsprozess in eurem Leben zu Gottes Willen führen. Er will euch zu Gottes Willen führen. Das bedeutet zweierlei. Erstens bedeutet das Gehorsam gegenüber den geoffenbarten Willen Gottes. Dem, was in der Schrift steht. Er will euch zum Gehorsam führen. Er will euer Herz, euer Gewissen, euren Verstand anregen und euch aufwühlen. In Jeremia 10, 23 lesen wir, ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht zu lenken vermag. Jeremia sagt, eines weiß ich definitiv, ich kann mein eigenes Leben nicht lenken. Und er hatte vollkommen recht damit. Er sagte damit, ich kann mein eigenes Leben nicht steuern, ich kann meine eigenen Schritte nicht lenken. Dann rief er den Herrn an und sagte, Herr, du musst das tun. Du musst mich auf dem Pfad deines Willens lenken. Ich kann das nicht alleine tun. Hesekiel 36 befasst sich mit der ersten Dimension davon, das Versprechen Gottes im neuen Bündnis. Ja, ich will meinen Geist, heißt es dort, in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist die Antwort. Ich werde euch meinen Geist in dem neuen Bündnis durch Christus geben. Ich werde euch meinen Geist geben und er wird euch veranlassen, mir zu gehorchen. Das hat er gesagt. Er wird euch in Gehorsam anleiten. Er wird euch dazu motivieren, dem Wort zu gehorchen. Psalm 143, Vers 10 ist faszinierend. Da heißt es, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Und dann, dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Einerseits lehrt der Geist uns, dem Wort zu gehorchen. Andererseits führt der Geist uns auf ebenem Land. Und ihr fragt, was bedeutet das? Führt uns auf ebenem Land. Das ist das subjektive Werk des Geistes. Das nicht unbedingt mit der Schrift im Zusammenhang steht. Der Geist führt uns, regt uns an, treibt uns an, zwingt uns, überführt uns, dem zu gehorchen, was wir aus der Schrift erkennen. Aber der Geist geht auch darüber hinaus und führt uns durch unsere Lebensumstände in Bereichen, die nicht in der Schrift offenbart werden. Die Bibel sagt mir nicht, wo ich dienen soll. Die Bibel sagt mir nicht, wo ich predigen soll oder was ich predigen soll, wenn ich an einen bestimmten Ort predige. Es gibt viele Situationen in meinem Leben, die durch die Führung des Geistes herbeigeführt wurden. Er stellt einen ebenen Pfad für mich bereit. Das ist also die objektive Führung. Da ist also einmal die objektive Führung des Geistes, wenn er uns anregt, dem Wort zu gehorchen. Und dann gibt es die subjektive Führung des Geistes, wenn er uns durch Umstände und Vorhersehung und durch die Ansprache unseres Herzens herausfordert und uns auf einem Pfad und von Umständen, Gelegenheiten und Verantwortung voranbringt. Es gibt eine wunderschöne Aussage darüber, die sich in Jesaja 30 wiederfindet. Die Verse 20 und 30 dort möchte ich vorlesen. Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, mit anderen Worten, ihr habt es nicht leicht gehabt, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Und dann das. Und deine Ohren werden das hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den ihr gehen sollt, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Das ist eine subjektive Führung des Geistes. Es wird eine Stimme gegeben, in Anführungsstrichen, die euch sagt, tut dieses und erlasst jenes. Keine hörbare Stimme, keine Angst, aber einen starken Zwang, während ihr euch im Wort befindet und regelrecht betet, den Geist Gottes flüstert eurem Gewissen zu, eurem Verstand etwas zu, tut dies und erlasst das, tu dies, geh in diese Richtung, das ist es, was ich will. Und er tut das durch eure Wünsche, durch eure geistlichen Wünsche, eure reinen Herzen. Er erleuchtet euren Verstand, er wühlt euer Herz auf. Befiehl dem Herrn deine Wege und er wird was? Er wird deine Pfade ebnen. Er wird euch um Hindernisse manövrieren und über Hürden und den Boden ebnen. Der Prozess der Heiligung beinhaltet also Entwicklung und bedeutet, dass ich Gottes Willen tun muss. Das heißt, der Geist motiviert mich zuerst, dem Wort Gottes zu gehorchen, indem er mich überführt und manchmal züchtigt, wenn ich das nicht tue. Und dann regelt der Geist Gottes die Vorsehung meines Lebens, die Ereignisse und Umstände und flüstert meinem Gewissen und meine Wünsche etwas zu und sendet mich in die Richtung, in die ich gehen soll. All das bringt mich im Prozess der Heiligung weiter voran. Aber auch das könnt ihr dämpfen. Durch Egoismus. Ich will das tun, was mir gefällt. Ich will diesem Gebot nicht gehorchen. Ich bin nicht daran interessiert, diesen Dienst zu übernehmen. Eigensinnigkeit, Starrsinn, Stolz, Apathie, Gleichgültigkeit und mangelnde Sensibilität für seine Führung. Wenn ich ihn nicht einmal konsultiere und wirklich nicht daran interessiert bin, dann werde ich den Geist Gottes dämpfen. Und zuletzt stärkt er uns von innen. Dieser gesamte Prozess verlangt innere Stärke. Wie wir gerade gemerkt haben, liegt es nicht in der Hand eines Menschen, seine eigenen Schritte zu lenken. Wie Sachaja sagte, habe ich nicht die Stärke dazu, weder durch Macht noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagte Herr. Ich kann das alleine nicht tun. Und deshalb betete Paulus in Epheser 3, Vers 16, ich bete, dass ihr durch seinen Geist am inneren Menschen gestärkt werden möget. Der einzige Weg, wie ihr Gottes Wille tun könnt, der einzige Weg, Gottes Liebe zu erfahren, der einzige Weg, wie über das hinausgehen könnt, was ihr fragen oder denken könnt, der einzige Weg, wie ihr Christus in der Gemeinde verherrlichen werdet, ist, wenn eure Kraft vom Heiligen Geist kommt. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 12, wenn ich in meiner menschlichen Stärke schwach bin, werde ich stark. Denn wenn ich keine menschlichen Ressourcen mehr habe, übergebe ich alles an Gott. Stärke kommt vom Geist. Und so füllt er uns mit Stärke, wenn wir im Wort sind. Wenn wir beten, wenn wir gehorchen, selbst wenn wir Prüfungen durchleben, wir übergeben alles an ihm. Denn er ist alles, was wir haben. Bei ihm finden wir die Stärke. Ohne seine Stärke könnten wir kein Zeugnis ablegen. Jesus sagte, ihr werdet Macht erhalten oder Kraft, wenn der Heilige Geist über euch kommen wird. Dann werdet ihr Zeugen sein. Ohne seine Stärke könntet ihr die Sünde nicht besiegen, weil ihr das im Fleisch nur tun könnt. Das Fleisch kann das Fleisch nicht bezwingen, nur der Geist kann es tun. Ihr könntet niemals Satan bezwingen, denn unsere Waffen zur Kriegsführung in diesem Kampf sind nicht fleischlicher Natur, sondern mächtige geistliche Waffen, die uns vom Geist verliehen werden. Ihr könntet keine Heilsgewissheit haben, denn unser Heil wird uns nur durch das Siegel des Geistes garantiert. Ohne die Macht des Geistes könnt ihr nicht effektiv dienen. Ihr könntet Gott nicht mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern loben und in eurem Herzen dem Herrn spielen, wenn ihr nicht vom Geist erfüllt wäret. Und ihr könntet keine funktionierende Beziehung in einer Ehe, in einer Familie oder sonst wo führen, wenn ihr nicht vom Geist erfüllt wäret. Es ist die Macht des Geistes, die uns befähigt, alles zu tun. Ihr könnt aber auch das dämpfen, indem ihr stolz seid, nicht demütig, indem ihr eure Schwäche nicht anerkennt und eure Bedürfnisse nicht anerkennt, eure Abhängigkeit nicht anerkennt. Ihr könnt das Werk des Geistes dämpfen, indem ihr euch auf euer eigenes Fleisch verlasst, auf eure eigenen Fähigkeiten. Dann seid ihr verlassen. Jede Art von Sünde hemmt diese ganze Sache. Warum aber solltet ihr euch mit Sünde in eurem Leben befassen? Weil die Alternative darin besteht, den Geist zu dämpfen, euren geistlichen Heiligungsprozess zu hemmen und den Geist zu betrüben. Ihr werdet Züchtigung auf euch ziehen und den Segen in eurem Leben einbüßen. Der Geist verrichtet ein großartiges Werk. Er erleuchtet das Wort. Er bringt euch in eine enge Beziehung zu Gott. Er zeigt euch die Herrlichkeit Jesu Christi. Er stärkt euch für den geistlichen Dienst und den Kampf. Er tut all das. Er ist ein mächtiger Geist. Ich denke, die Gesamtheit seines Dienstes wird nirgendwo schöner beschrieben als in Jesaja 11, wo der Prophet den Heiligen Geist auf folgende Weise beschreibt. Er ist es, der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit, der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Heilige Geist bringt euch Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis. Er veranlasst euch, Gott zu fürchten und ihn anzubeten. Er ist der Heilige Geist, der alles tut, was ihr braucht. Was braucht ihr noch außer Weisheit, Verstand, Rat, Kraft, Erkenntnis und Furcht des Herrn? Ihr braucht nichts weiter als das, und das ist sein Werk. Das ist es, was er in eurem Leben bewirken will. Aber ihr werdet es jedes Mal unterdrücken, wenn ihr nicht vom Geist erfüllt seid. Epheser 5, 18, wenn ihr nicht im Geist wandelt. Galater 5, 25, beide beschreiben dieselbe Sache. Vom Geist erfüllt zu sein bedeutet, dass ihr mich ausfüllt und alles kontrolliert. Im Geist zu wandeln bedeutet einfach, dass ich meine Füße auf den Pfad setze, den er vorgibt. Und wenn ihr im Geist wandelt, wird der Geist eure Heiligung herbeiführen. Wir wollen den Geist in der Gemeinde heutzutage nicht dämpfen, aber wir tun es im großen Ausmaß. Wir wollen den Geist in unserem Leben nicht dämpfen, aber wir tun es, wenn wir es dem Geist Gottes nicht gestatten, diese fünf Dinge in unserem Leben zu bewirken, während er uns Christus immer ähnlicher macht. Möge Gott uns helfen, treu zu sein und den Heiligen Geist weder zu dämpfen noch zu betrüben. Lass uns zusammen beten.